Kirk saß allein in seinem Quartier und las die Top-News auf FNS. Jede Zeile und jeder neue Absatz schürten sein tiefes Verlangen, sich Reporter Tim Pennington zu schnappen und ihn mit seinen blanken Fäusten von einer neuen Karriere zu überzeugen. Penningtons Reportage war inzwischen im gesamten bekannten Weltall verbreitet, zugänglich für Milliarden von Menschen und bedeutete für Kirk ziemlichen Ärger. Es waren nicht die Fehler in der Story, die ihn besorgten. Es gab auch nur wenige und die waren relativ belanglos. Was die wichtigen Punkte der Geschichte anging, war der Artikel absolut sachlich und fehlerfrei. Kirk musste zu seinem Ärger eingestehen, dass er auch noch recht fair geschrieben war. Die Aussagen anonymer Augenzeugen bestätigten einander die bizarren Kräfte, die Mitchell während des Aufenthaltes auf Delta Vega gezeigt hatte. Die niemandem zugeschriebenen Aussagen dieser angeblichen Zeugen hatten außerdem kleine, aber unerklärliche Diskrepanzen zwischen Kirks eigenen offiziellen Logbüchern, den Totenscheinen von Dr. Piper sowie dem Bericht über den Tod von Steuermann Lee Kelso auf Delta Vega ans Licht befördert. Und mittendrin stand Kirks unheimlich schlagfertige Erklärung: Meine Antwort steht in meinem Bericht. Es waren diese 6 Worte in Penningtons Artikel, die Kirk mehr als alles andere verdammten. Er hatte es nicht ahnen können, als er sie aussprach. Unter dem Strich war das Fazit des Artikels einfach und treffend. Die Unvereinbarkeiten deuteten alle darauf hin, dass etwas verdeckt werden sollte. Pennington spezifizierte das sogar noch und brachte die überzeugende These, dass Kirk Gary Mitchell und Dr. Elizabeth Dana persönlich getötet haben dürfte. Die Frage, auf die Pennington keine Antwort gab, war, ob Kirks Taten gerechtfertigt waren oder nicht. Ich nehme an, ich sollte dankbar sein, dass er sich nur als mein Richter und nicht auch noch zu meiner Jury und meinem Henker aufgeschwungen hat, brütete Kirk. Er schaltete den Monitorbildschirm aus, erhob sich von seinem Schreibtisch und ließ sich aufs Bett fallen. Es wurmte ihn, dass Mitglieder seiner Crew ohne Erlaubnis mit Pennington gesprochen hatten. Hin und her gerissen zwischen dem Respekt vor freier Meinungsäußerung auf der einen sowie dem Verlangen, die Disziplin an Bord seines Schiffes aufrechtzuerhalten. Auf der anderen Seite erinnerte er sich daran, dass die Föderation genau für Freiheiten wie diese eintrat. Er erinnerte sich an eine Lehre, die ihm Captain Friedel Sieg Franz Dottier, eine Professorin für Föderationsrecht an der Akademie, beigebracht hatte. Es reicht nicht, nur dann aufzustehen und für Recht und Freiheit einzutreten, wenn es einem gerade passt. Um das Prinzip dahinter zu vertreten, muss man diese Werte konkret verteidigen. Immer. Kirk hatte damals beschlossen, nach diesen weisen Worten zu leben. Das beabsichtigte er immer noch. Er entschloss sich, der Crew gegenüber keinerlei Verbot auszusprechen, mit Pennington oder irgendeinem anderen Reporter zu reden. Die Wirkung des Artikels würde vielleicht bald an Kraft verlieren oder sich zu einem Fall fürs Militärgericht entwickeln. Die Konsequenzen sind mir egal, beschloss er. Ich weiß, was ich getan habe und warum ich es getan habe. Und wenn ich entsprechende Fragen beantworten muss, dann soll es halt so sein. Er wollte gerade das Licht dimmen und sich für den Rest der Nacht einem dringend benötigten Schlaf hingeben, als das Türsignal summte. »Herein!« Die Tür glitt auf. Scotty trat ein Datendisplay in der Hand. Sein Gesichtsausdruck war eine Mischung aus Abscheu und rechtschaffenem Zorn, und dies verstärkte seinen Akzent.
»Captain?«
Er winkte Kirk mit dem Display zu.
»Haben Sie das gelesen? Der dämliche Scheißkerl Pennington verleugnet uns. Verleugnet Sie!«
»Scotty, beruhigen Sie sich, es ist so eine Schweinerei. Das ist es, was es ist. Ich schwöre Ihnen, Captain, wenn ich den Kerl kriege, steck ich ihn mit dem Kopf zuerst in einen Impulslüfter. Mr. Scott, das ist nicht die... Was bildet sich der Kerl eigentlich ein, wer er ist? Und wer zum Teufel hat mit dem Typen gesprochen? Keiner von meinen Männern, das kann ich Ihnen versichern.«
Als Scotty mit seiner Tirade fortfuhr, setzte Kirk sich in einen Sessel und wartete darauf, dass der Chefingenieur Luft holte. Er vermutete allerdings, dass dies etwas dauern könnte, und machte es sich bequem.
»Steuermann, bringen Sie uns in einen Standardorbit«, sagte Captain Gannon. »Lieutenant Navy, rufen Sie den Außenposten.«
Gannon beobachtete, wie die geschwungene Nachtgrenze auf dem Hauptschirm verschwand, als die Bombay über die obere Hemisphäre von Ravenna 4 kreiste. Sie waren recht schnell unterwegs gewesen und hatten den Außenposten in weniger als 78 Stunden erreicht. Das Team der Alpha-Schicht war auf der Brücke. Milonakis ging von Station zu Station, achtete auf jedes potenzielle Problem und war bemüht, alles im Gleichtakt zu halten.
Lieutenant Oriana D'Amato saß an der Steuerkonsole. Neben ihr berechnete Navigator Ensign Barry bereits den schnellsten Kurs zu ihrer nächsten und brandeiligen Aufgabe. Lieutenant Chonas beobachtete schweigend die Daten seiner Wissenschaftsstation, wobei der bläuliche Schein der Sensorenhaube auf seiner blauen, andorianischen Haut kaum auffiel. Lieutenant Susan Navy drehte sich von der Kommunikationsstation weg und sagte, »Captain, wir haben einen Audiokontakt mit dem Außenposten. Stellen Sie durch.« Gannon richtete ihren Blick nach oben, um sich auf die Nachricht zu konzentrieren und die leisen Beeps und Pfeiftöne des Brückencomputers aus ihrer Wahrnehmung auszublenden. Der neckende Tonfall von Commander Dean Singer ertönte laut und klar. »So, so, wenn das nicht das am härtesten arbeitende Schiff der ganzen Flotte ist?« Sie konnte die Mitglieder seines Teams im Hintergrund lachen und erleichtert johlen hören. »Sie liefern unsere neue Kaffeemaschine, stimmt's?« »Kaffeemaschine?« Gannon musste grinsen. »Seine Codeworte sind vielleicht nicht gerade scharfsinnig, aber sie bringen mich zum Lachen.« »Ja, Dean, wir haben die Kaffeemaschine dabei. Ihre Kameraden müssen schon ziemlich schlechte Laune haben, nachdem sie eine Woche lang auf ihren täglichen Java verzichten mussten.« »Das können Sie laut sagen.« »Wir haben außerdem noch ein Pfund ganzer Bohnen dabei. Möchten Sie lieber die kolumbianischen, die denevanische Bergröstung oder die...« »Captain«, unterbrach Chonas sie. »Ich orte 6 Kontakte, die sich rasch nähern.« Milonakis eilte an eine weitere Wissenschaftsstation, während der auf seine androgyne Art gut aussehende andorianische Offizier fortfuhr. »Sie nähern sich in Zweiergruppen unseren Koordinaten mit hoher Impulsgeschwindigkeit.«
»Bestätigt«, sagte Milonakis von der gegenüberliegenden Seite der Brücke. »Ich gebe mehr Energie auf die Sensoren.«
»Ich muss unterbrechen, Dean«, sagte Gannon. »Wir bekommen Gesellschaft. Bombay Ende.« Sie fuhr sich mit der Hand über die Kehle und signalisierte Navy damit, den Kanal zu schließen. »Milonakis, können wir diese Schiffe identifizieren?«
»Schwere Spurenelemente in ihrem Impulsausstoß.«
Er und Chonas warfen sich hinter Gannon verbal die Bälle zu. »Die sie umgebende Subraumschwingung weist auf rapide Abnahme der relativen Geschwindigkeit hin«, ergänzte Chonas.
»Ich verzeichne ungewöhnliche Energiemessungen auf allen 6 Schiffen. Der Abgleich mit der Datenbank läuft.«
Milonakis sah alarmiert hoch.
»Es sind Tullianer.«
Chonas sah von seinen Sensoren hoch und wandte sich Gannon zu. »Bestätigt, Captain. 6 Schiffe, tullianisches Design, auf Abfangkurs. Sie laden ihre Waffensysteme.« »Gelber Alarm, Schilde hoch!« Sie drehte sich zu Navy, während die Warnlichter an den Wänden zu leuchten begannen. »Rufen Sie sie!« Gannon grübelte, warum eine tullianische Patrouille so weit von zu Hause entfernt unterwegs war und warum sie sich so aggressiv benahm. Dies war kein tullianischer Raum und die Tullianer hatten ihre Grenzen noch nie verlassen, um einen Kampf zu beginnen. Navy gab einige Kommandos ein und nickte Gannon zu. »Grußfrequenzen offen!« »An die unbekannten tullianischen Schiffe. Hier spricht Captain Halley Gannon vom Föderationsschiff Bombay. Wir befinden uns auf einer friedlichen Forschungsmission. Bitte antworten Sie!« Sekunden verstrichen, ohne dass eine Antwort der Tullianer eintraf. Vor Aufregung wurde ihr Mund ganz trocken. Chonas sah erneut auf die Daten seiner Sensorenstation und sagte, »Captain, die Tullianer verlangsamen auf halbe Impulsgeschwindigkeit, fahren ihre Schilde hoch und nehmen eine Angriffsformation ein. Steuermann, verlassen Sie den Orbit und beginnen Sie mit Ausweichmanövern. Bringen Sie uns hier weg!« Die tullianischen Schiffe nahmen auf dem Hauptschirm langsam Form an. Gannon aktivierte das Intercom auf ihrer Armlehne. »An die gesamte Besatzung! Hier spricht der Captain! Roter Alarm! Kampfstation besetzen!« »Mein Gott«, dachte Kevin Judge. »Ist sie verrückt geworden?« Bereits an guten Tagen glich der Maschinenraum der Bombe einem Irrenhaus. Der Alarm heulte auf und das Blinken der roten Signallichter spiegelte sich auf jeder glatten Oberfläche wieder. Seine Techniker bemühten sich durch hastiges Durcheinanderlaufen die Tatsache zu verdrängen, dass sie sich in genau jenem Teil des Schiffes befanden, den ein halbwegs schlauer Gegner als erstes anvisieren und möglichst hart treffen würde. Er winkte einer Gruppe Techniker zu, die in diesem Moment an ihm vorbeieilten und dabei jeweils eine Atemmaske in der einen und einen Werkzeugsatz in der anderen Hand hielten.
»Weg mit allem, was nicht gebraucht wird!« rief Judge ihnen durch den Lärm zu. »Die sekundären Systeme abschalten, alle Energie auf die Schilde, die Sensoren und die taktischen Systeme!«
Er begab sich an seine Hauptkonsole, improvisierte neue Stromkreise und bemühte sich verzweifelt aus den bereits überlasteten Maschinen, die Spannungsspitzen herauszukitzeln, die ein Gefechtseinsatz erfordern würde. Er hörte, wie die Impulsmaschinen über seinem Kopf rumpelten, als das Schiff den Orbit verließ und einem Kampf entgegenflog. Die erste Runde feindlichen Feuers hämmerte an die Schilde, Orange Warnlichter blinkten und signalisierten bevorstehende Überlastungen in den Schildgeneratoren.
Schadenskontrollteams zu den Schildgeneratoren 1, 4 und 9!
Als feindliches Feuer erneut das Schiff durchrüttelte, presste Judge seine Kiefer zusammen. Zahlreiche Alarmlichter blinkten auf seinem Paneel. Mit einem schrillen Kreischen entluden sich die Hauptphaserbänke der Bombay. Die vibrierenden Schläge der magnetischen Torpedowerfer mischten sich in das Aufheulen der anlaufenden Hilfsphaserbänke. Energieanschlüsse überhitzten systemweit, als das Abschusskontrollzentrum eine weitere Salve Photon-Torpedos abfeuerte, gefolgt von weiteren Entladungen der Hauptphaserbänke. Judge hörte, wie zwei Decks über ihm eine Kühlleitung zerbarst, aber ihm war bereits der plötzliche Temperaturanstieg des Phasergenerators aufgefallen. Er zeigte in die Richtung des Schadens und rief seinem Stellvertreter zu:
»McCarthy, gehen Sie da hoch und versiegeln Sie das Leck!«
Irgendwo zu seiner Linken rief jemand:
»Die Steuerbordschilde brechen zusammen!«
Bevor er in der Lage war, die Energielücke zu schließen, ertönte eine andere Stimme:
»Sie kommen durch!«
Judge griff nach einer Atemmaske.
»Auf Einschlag vorbereiten!«
Der Treffer warf alle nach Backbord, als seien sie Schachfiguren, die von einem rachsüchtigen Gott vom Brett gefegt wurden. Eine ohrenbetäubende Explosion zerriss die Luft wie ein Donnerschlag. Judge rappelte sich auf und sah Rauch und Feuer, das sich schnell auf der oberen Etage des Maschinenraums ausbreitete. Das Löschteam, von der Druckwelle der Explosion noch immer benommen, wankte taumelnd auf die Flammen zu. Alles geschah für den Chefingenieur in absoluter Stille. Seine Trommelfelle schmerzten fürchterlich. Loak, der telleritische Techniker, stand vor Judge und rief ihm etwas zu. Judge konnte nicht ein Wort von dem hören, was der Mann sagte. Er konnte nur benommen und taub den Kopf schütteln. Der Tellerit warf Judge über seine Schulter und trug ihn aus dem Maschinenraum, folgte dabei anderen Technikern, die durch die Lücken in der orangelodernden Feuerwand eilten. Auf dem Gang teilten Schadenskontrolloffiziere Druckanzüge und Feuerbekämpfungsequipment aus. Inmitten dieser Aktivität sah Loak aus, als würde er mit der Wand sprechen. Judge brauchte einige Sekunden, ehe er begriff, dass der Junior-Offizier Anweisungen von der Brücke entgegennahm. Ein Sicherheitsoffizier kniete nieder und presste eine Atemmaske fest auf Judges Nase und Mund. Er zog begierig die frische Luft ein, Schmerz schnitt wie ein Messer durch seine Ohren, als sie knackten und sich eine schwache Kopie seines alten Hörens wiederherstellte. Er nahm die Maske von seinem Gesicht und mühte sich wieder auf die Beine. Aus dem Intercom an der Wand hörte er die Stimme des Käpt'ns.
»Was immer erforderlich ist, aber bringen Sie die Schilde wieder zum Laufen!«
»Ei, ei, Captain«, sagte Loak. »Maschinenraum, Ende!«
Judge drängte den jungen Offizier an die Wand.
»Bericht!«
Loak fasste sich kurz.
»Direkter Treffer 8 im Hauptmaschinenraum, Hüllenbruch, teilweise Druckverlust, Feuer auf diesem Deck und 2 darüberliegenden. Die Steuerbordschilde sind unten, das Feuer schneidet uns von den beschädigten Generatoren ab. Wir bahnen uns einen Weg.«
»Gute Arbeit«,
sagte Judge, schnappte sich einen Druckanzug von einem Besatzungsmitglied aus der Schadenskontrolle.
»Ziehen Sie das an und führen Sie uns rein!«
Mit einem stolzen Nicken sagte Loak:
»Ei, ei, Sir!«
Weitere Treffer erschütterten das Schiff, als Judge ebenfalls in einen isolierten Druckanzug schlüpfte.
»Verfluchte, unnütze Teile!«
grummelte er. Loaks Gesicht drückte Verwirrung aus.
»Sir? Schildgeneratoren! Sie halten nie länger als einen Treffer!«